Stell dir vor, du kommst nach Hause und dich erwartet Chaos. Es ist alles viel zu viel. In der einen Ecke liegen bergeweise ungewaschene Wäsche, die du eigentlich noch machen müsstest, wo gleichzeitig auf dem Wäscheständer eh noch die ganze Wäsche aufgehangen ist, die du noch abhängen müsstest. Gleichzeitig stapeln sich in der Küche dreckiges Geschirr mit eingetrockneten Essensresten und der Boden müsste schon seit Ewigkeit mal wieder gesaugt werden. Die Fenster hast du sowieso schon lange nicht mehr geputzt und die Glühbirne im Wohnzimmer, da hängen immer noch die Kabel aus der Wand. Wo fangen wir da nur an? Natürlich ein ganz fiktives Beispiel. So sah es bei mir zu Hause noch nie aus. Wo fangen wir da nur an? Ich habe heute die große Ehre, über Jesus Christus predigen zu dürfen. Über eine Person, über die wahrscheinlich wie über keine andere so viel nachgedacht, geforscht, geschrieben, publiziert wurde, wie über irgendeine andere Person. Jesus Christus. Wo fangen wir da nur an? Und vielleicht kennst du das auch in deinem Haushalt. Wenn du dann mal anfängst, irgendwie aufzuräumen, wenn du dann mal den Schrank aufmachst oder Sachen raussortierst, fallen dir auf einmal im Machen noch viel mehr Sachen auf, die du auch noch machen müsstest. Die Sachen wollte ich doch eh schon lange mal in den Keller räumen. Dann bist du im Keller, dann siehst du einen Werkzeugkoffer und siehst, ach, das Fahrrad wollte ich doch mal reparieren. Dann gehst du in die Garage zum Fahrrad, merkst in der Garage wieder drei andere Sachen, die du noch machen müsstest und verlierst dich in tausenden Sachen. So ähnlich ist es bei Jesus auch. Wenn du dann mal anfängst, darüber nachzudenken, dann eröffnen sich noch mehr und noch mehr Schichten. Es wird noch tiefer, noch viel reicher. Du beantwortest eine Frage und es öffnen sich drei neue Fragen. Wo das im Haushalt vielleicht nervig und anstrengend ist, ist es bei Jesus wunderschön, inspirierend und ganz tief zugleich und trotzdem sehr herausfordernd, da jetzt in einer halben Stunde die Fülle irgendwie euch rüberzubringen. Wo fange ich da nur an? Wir als Gemeinde haben diesen Visionsprozess gemacht und uns da eine Überschrift gegeben, eine Vision, wo wir sagen, hey, das sind wir, oder zumindest wollen wir das sein, göttlich, menschlich, geliebt. Dieser Dreiklang, göttlich, menschlich, geliebt, weil wir glauben, hey, wir kommen von Gott. Er, der uns geschaffen hat, nicht nur uns Menschen, sondern auch uns als Gemeinde, der uns gewollt hat und den wir brauchen, ohne den das alles irgendwie gar keinen Sinn macht. Und zugleich merken wir aber, hey, wir sind nicht so ganz göttlich und nicht ganz heilig, nicht ganz perfekt, ziemlich menschlich, angewiesen auf seine Gnade, seine Vergebung, sein Dazutun und angewiesen auf andere Menschen, die uns korrigieren oder unsere Schwächen ausgleichen. Und in all dem wissen wir uns geliebt. Geliebt von Gott, der uns seine geliebten Kinder nennt. Und dürfen deswegen Gott zurücklieben, unsere Mitmenschen lieben, ganz aktiv und uns selbst lieben. Göttlich, menschlich geliebt. Das ist, was wir sind und was wir sein wollen. Und unter diesem Dreiklang haben wir uns neun Werte gegeben. Neun Themen, wo wir sagen, die wollen wir immer wieder highlighten, die wollen wir groß machen, die wollen wir pushen, um die soll es gehen. Und einen Wert davon habt ihr schon kennengelernt, die Bibel. Die anderen Werte werdet ihr alle noch kennenlernen im Laufe der nächsten Monate und Jahre. Wenn es interessiert, wir haben so ein ganz wunderbares Booklet rausgegeben mit den Werten, da sind sie alle schon aufgelistet und erklärt. Und heute darf ich euch den Wert mitgeben, Christus. Wir haben es wie folgt definiert. Christus, weil wir durch ihn Gott begegnen. Als Christen geht es uns um Jesus Christus. Er ist das Zentrum. Es geht nicht nur um Lehre oder Lebensregeln, sondern um eine lebendige Beziehung zu ihm. Jesus Christus, weil wir durch ihn Gott begegnen. Wo fangen wir also an? Vielleicht am Anfang. Jesus Christus wird geboren in Bethlehem. Maria und Josef, ihr kennt die Geschichte, Weihnachtsgeschichte. Und dann wächst Jesus da auf, in Nazareth. Ein Jude unter Juden, wie so viele andere jüdische Jungs. Wächst er auf, lernt die Tora, geht in die Schule. Er lernt dann, wie viele andere, auch ein Handwerk. Sein Vater stirbt wahrscheinlich relativ früh und er wächst so auf mit seiner Mutter und seinen Halbbrüdern. Und viel mehr wissen wir auch nicht über ihn. Und dann passiert was ganz Besonderes. Ungefähr in seinem 30. Lebensjahr lässt er sich taufen von Johannes dem Täufer. Und dann lesen wir davon, dass der Himmel sich öffnet über ihm Und deine Stimme wird zu hören sein, Gottes Stimme. Die sagt, das ist mein geliebter Sohn, mein über alles geliebter Sohn. An ihm habe ich Wohlgefallen. Und was manche schon vermutet haben, als sie von einer Jungfrauengeburt gehört haben, dass an dem Typen irgendwas anders ist. Dieser Verdacht verhärtet sich, je länger die Geschichte geht. Er fängt an, Wunder zu tun, Kranke zu heilen, ja sogar Dämonen auszutreiben. Naturgewalten, Stürme und Winde gehorchen ihm. Und wie er predigt, wie er spricht und was er zu sagen hat, mit so einer Weisheit, mit so einer Autorität, wie kein anderer spricht, irgendwas ist an diesem Jesus anders, ganz anders. Man merkt irgendwie so, Jesus, der steht irgendwie so zwischen Gott und zwischen den Menschen. Der hat irgendwie eine ziemlich gute Connection zu Gott. Der weiß irgendwie, was er will, der weiß, was er zu sagen hat. Und gleichzeitig hat er eine Connection zu den Menschen, kann irgendwie zu denen sprechen und den Sachen erklären. Und das irgendwie. Jesus tritt auf als eine Mittlerfunktion. In der Theologie wird Jesus immer wieder als der Mittler bezeichnet. Und was es damit auf sich hat, das versuche ich euch jetzt gleich mal zu erklären. Ein Mittler, das kennst du vielleicht auch aus deinem Leben, wenn zum Beispiel zwei Parteien, die eine Krise haben, die im Streit sind, die brauchen einen Vermittler. Jemand, der die Parteien so miteinander ins Gespräch bringt, sodass sie sich wieder irgendwie versöhnen können. Oder du kennst es vielleicht auch, wenn du einen Dolmetscher kennst, der die Sachen übersetzt. Der versucht, zwei Parteien ins Gespräch zu bringen, dass sie sich verstehen können. Und so gibt es auch in der Geschichte Israels solche Mittlerämter. Die stehen nicht zwischen zwei Menschengruppen, sondern zwischen Gott und Mensch. Diese Mittlerämter werden uns vorgestellt als Propheten, Könige und Priester. Wir haben irgendwie die Funktion, die Anliegen der Menschen zu Gott zu bringen und die Anliegen Gottes zu den Menschen zu bringen. Zunächst der Prophet. Das ist irgendwie relativ offensichtlich, oder? Propheten, die treten auf und sagen dann sowas wie, so spricht der Herr, Doppelpunkt. Und dann sagen sie irgendwas, was eben Gott spricht. Was Gott sagen möchte, seine Absichten, Pläne, Entscheidungen, Segensankündigungen oder Fluchankündigungen, was auch immer Gott eben gerade zu sagen hat. Manchmal wird das tatsächlich so wörtlich übermittelt, manchmal auch durch Taten, dass Propheten irgendwas tun, versinnbildlichen so. Und gleichzeitig sollen Propheten aber auch, oder kommen immer wieder Menschen zu Propheten und sagen, hey, bet doch für mich. Bring doch mein Anliegen zu Gott. Sie stehen also irgendwie so zwischen Gott und Mensch. Und wenn Jesus dann als Prophet auftritt, dann liegt das relativ nah auf der Hand, dass er das auch tut. Jesus, der verkündet, der redet in Wort und in Tat, was Gottes Absichten sind, seine Pläne, was er machen will, wie sein Königreich aussieht und wie es wiederkommt und so weiter und so fort. Eine Sache ist aber anders an Jesus. Er sagt nämlich nicht, so spricht der Herr, Doppelpunkt, sondern er spricht einfach. Er sagt einfach, was Gott will. So als hätte er eine zutiefst innerste Beziehung zu diesem Vater. Ja, fast so, als wäre er selber Gott. Jesus sagt einmal von sich, alles ist mir von meinem Vater übergeben worden. Und niemand außer dem Vater kennt den Sohn wirklich. Und auch den Vater kennt niemand. Nur der Sohn und die, denen der Sohn es offenbar machen will. Jesus sagt, ich kenne den Vater. Zutiefst. Alles ist mir von ihm übergeben worden. Wir sind eins. Als ich mein Abitur gemacht habe, in meiner Abiturklasse, da war ich, wir waren zwei Jungs in der Klasse, sonst nur Mädels. Und so kam es, dass mein ganzer Freundeskreis eigentlich nur aus Frauen bestand. Und dann hat es nicht lange gedauert, dass ich so ein bisschen so ein Vermittler wurde für die. Also vor allem, wenn die so Jungsgeschichten hatten. Dann kamen die irgendwie mit irgendeinem Typen an, haben mit dem gechattet, so geschrieben. Und dann haben sie mich gefragt, dann kamen sie zu mir, dann habe ich gefragt, was will er mir sagen? Ich verstehe den nicht. Der hat gestern den Emoji benutzt und jetzt benutzt er heute den Smiley. Was soll das bedeuten? Ja. Und dann wurde ich so ein Vermittler. Ich stand so zwischen den Stühlen, zwischen diesen, meinen Freundinnen und ihren Typen und habe versucht, irgendwie Sachen zu erklären, habe denen geschrieben, was sie antworten sollen. Und so. Wenn man jetzt über Jesus nachdenkt, als so eine Vermittlerfunktion zwischen Gott und Mensch, dann könnte man sich das so vorstellen, das wäre aber falsch. Okay? Ich will euch dazu bewahren, euch das so vorzustellen, als ob Jesus so zwischen den beiden Parteien steht und sie vermittelt. Wenn wir über Jesus nachdenken, dann müssen wir über Jesus nachdenken, so als wäre er es, und zwar offenbart sich es so, als ob er wirklich ganz Gott ist. Nicht nur so ein Halbgott, der irgendwie dazwischen steht, sondern ganz Gott. In aller Fülle, in aller Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und dann weiß Jesus ganz genau, was es bedeutet, Mensch zu sein. Nicht nur, weil er als ewiger Gott Mitschöpfer war des Menschen und ihn gemacht hat, sondern weil er zutiefst ganz Mensch wird. Mit allen Bedürfnissen, Sorgen, Gedanken und was das Menschsein so mit sich bringt. Wir lesen aus dem Philipperbrief, da heißt es, er war in Gottes Gestalt, Jesus, nutzte es aber nicht aus, Gott gleich zu sein, sondern beraubte sich selbst und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde Mensch und alle sahen ihn auch so. Jesus ist also nicht einfach irgendein Prophet, wie viele andere Propheten, sondern ein perfekter Prophet, der beide Parteien perfekt kennt, der beide Parteien sogar verkörpert und ist. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber Propheten im Alten Testament, viele von denen wurden umgebracht, weil die Sachen gesagt haben, die dem Volk nicht gepasst haben. Die Leute wollten lieber Propheten haben, die halt Dinge erzählen, die sie hören wollen. Und wenn dann jemand ankommt und sagt, so spricht der Herr, und dann sagt er irgendwas, was mir nicht in den Kram passt, dann höre ich nicht zu oder will den nicht haben. Ich will dich heute Morgen fragen, was wenn Jesus als Prophet in dein Leben tritt? Wenn er Dinge sagt, die dir nicht passen, darf er das? Hörst du dann zu? Darf Jesus unangenehme Wahrheiten in dein Leben sprechen? Darf er was sagen über die Art und Weise, wie du denkst, über dich selbst und deine Mitmenschen, wie du dich verhältst zu deinen Nachbarn? Darf er reinsprechen über deinen Umgang mit Geld, wie viel du spendest oder wie wenig du spendest? Darf er reinsprechen in deine Beziehungen, in deine Sexualität? Darf er das? Und wenn du dir nicht ganz sicher bist, dann mache ich dir mal Mut, die Bergpredigt zu lesen und dich mal zu fragen, was macht das mit mir? Jesus als Prophet. Eine zweite Ermittlerfunktion, die im Alten Testament beschrieben wird, ist die des Königs. Der König steht auch irgendwie so zwischen Gott und Mensch. Jetzt nicht, weil er unbedingt Dinge sagt, die Gott sagt, sondern weil er für Recht und Ordnung sorgt. Ein König, der für Gerechtigkeit sorgen soll. Und es ist nicht einfach nur für irgendeine Gerechtigkeit, sondern im besten Fall für die Gerechtigkeit Gottes. Der dafür Sorge tragen soll, dass die Rechtsordnungen Gottes bekannt gemacht werden und gelebt werden. Wenn du jetzt die Bibel aufschlägst, merkst du relativ schnell, dass relativ viele Könige das nicht gemacht haben. Und so, als ob Gott das schon gewusst hätte, war er auch nicht so ganz einverstanden damit, dass das Volk einen König will. Gott hat gesagt, ich bin doch euer König. Ich will euer König sein. Aber das Volk Israel hat gesagt, hey, wir wollen lieber so einen König, wie die anderen ihn haben. So einen zum Anfassen, zum Anschauen, der so echt da ist. Also hat Gott ihnen einen König geschenkt. Saul, dann David, später Salomo und viele, viele andere mehr. Also ein König sorgt für Gerechtigkeit. Dann ist ein König dafür da, um das Volk zu beschützen oder sogar zu befreien, wenn es in einer Notlage ist. Und drittens lesen wir davon, dass die Könige im Alten Testament, vor allem Salomo, den Tempel gebaut haben, Sorge getragen haben dafür, dass die Gegenwart Gottes im Volk wohnt, ganz da ist. Wenn Jesus jetzt als König auftritt, dann macht er das nicht so, indem er sagt, hallo, ich bin's, der König. Kniet nieder vor mir. Jesus als König sagt nicht von sich, dass er der König ist, aber er handelt wie ein König. Im Galaterbrief lesen wir davon, dass Christus uns befreit, damit wir auch in Freiheit leben. Nicht nur von irgendwelchen politischen Notlagen, sondern von Schuld, von Scham, von der Anklage über unser Herz, nicht genug zu sein. Und er befreit uns nicht nur von etwas, sondern auch zu etwas, zu der Beziehung mit ihm. Er befreit uns von einem ewigen Tod hin zu einem ewigen Leben mit ihm. Also, er befreit wie ein König. Zweitens, er baut einen Tempel, und zwar in uns. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid, der Geist Gottes in euch wohnt? Er trägt Sorge dafür, dass seine Gegenwart da ist. Und er sorgt für Gerechtigkeit. Er hat den, der ohne Sünde war, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit Gottes erhalten. Er hat sich selber hingibt am Kreuz. Sogar gekreuzigt als König. Über seinem Kreuz steht die Anschrift König der Juden. Nicht mit einer goldenen Krone, aber mit einer Dornenkrone. König Jesus. Es überrascht nicht, dass im Neuen Testament die Nachfolger Jesu ihn als König bezeichnet haben. Wieder im Philipperbrief heißt es, und jeder Mund wird anerkennen, Jesus Christus ist der Herr. So wird Gott der Vater geehrt. Jesus Christus ist der Herr. Was da steht, ist Kyrios. Für Herr. Jesus Christus ist der Kyrios. Kyrios ist ein griechisches Wort, ein königlicher Ehrentitel. Was ich spannend finde an dem Wort Kyrios ist, dass das gleiche Wort ist, was im Alten Testament, wenn man das auf Griechisch liest, was da steht, wenn da der Name Jahwe steht. In deiner Bibel steht wahrscheinlich in Großbuchstaben Herr, da steht eigentlich Jahwe. Und im Griechischen steht da Kyrios. Was wäre, wenn Jesus der menschgewordene, personifizierte Jahwe ist? Ich will dich auch hier wieder was fragen, was Timo euch letzte Woche schon gefragt hat, aber ich fand das so einen guten Punkt, deswegen bringe ich ihn einfach nochmal. Wenn Jesus König ist, wie verhältst du dich zu ihm? Wie betest du? Betest du, Gott, hier sind alle meine Wünsche und Anliegen und das, was ich will und das musst du mir jetzt auch erfüllen? Oder betest du, Jesus, was ist dein Wille? Was ist dein Wunsch? Wo darf ich eingesetzt werden für dich? Was willst du? Und wie willst du mich da gebrauchen? Prophet, König, das dritte sind die Priester. Priester, das wird man nicht einfach so, das wird man durch Abstammung. Wenn du aus der Linie Aarons kommst, aus dem Stamm Levi, dann wirst du zum Leviten, zum Priester. Priester haben auch hier genau diese Mittlerfunktion, die Anliegen Gottes zu den Menschen zu bringen und die Anliegen der Menschen zu Gott zu bringen. Das tun sie einerseits durch Orakel, oder Losentscheidungen, dass sie Gott befragen, was er sagen will, wie er sich entscheiden will. Dann machen die das bekannt. Und sie bringen die Anliegen der Menschen zu Gott in Form von Opfern. Ein ganz besonderer Opfertag ist der Yom Kippur, der Versöhnungstag. Einmal im Jahr wird er gefeiert und da darf der Hohepriester zwei Lämmer oder Ziegenböcke schlachten. Eins wird geschlachtet und eins wird in die Wüste geschickt. Und das geschlachtete Tier, davon wird das Blut ins Allerheiligste gebracht. Jetzt ist es so, dass das Allerheiligste nie betreten werden darf, außer eben einmal im Jahr von diesem Hohepriester an diesem Tag. Und dann macht er Folgendes, er verstreut das Blut dort auf der Bundeslade, also der Ort, wo Gott ist, im Allerheiligsten. Er macht das, um zum Ausdruck zu bringen, wir bekennen unsere Schuld vor dir, Gott. Wir sind uns dessen bewusst. Und wir geben uns dir hin. Und als Zeichen dafür geben wir dieses Tier hin. Der ganze Hebräerbrief im Neuen Testament ist voll davon, zu erklären und uns nahezubringen, dass Jesus der Hohepriester ist. Der perfekte Hohepriester. Und zugleich das Opferlamm, das geschlachtet wird. Als Jesus starb, lesen wir, stieß er einen lauten Schrei aus und starb. In diesem Augenblick zerriss der Vorhang im Tempel von oben bis unten in zwei Stücke. Wenn der Hohepriester am Yom Kippur-Fest damit fertig ist, im Allerheiligsten das zu machen, dann geht er eigentlich mit der Schale voll Blut aus dem Vorhang wieder raus. Und dann fällt der Vorhang hinter ihm wieder zu. Als Jesus stirbt, zerreißt dieser Vorhang und der Zugang wird frei zum Allerheiligsten. Endgültig frei, für alle frei, für dich und für mich frei. Der Zugang zum Vater ist da. Wir lesen über ihn, dass sein Priesteramt, also Jesus bleibt in Ewigkeit und sein Priesteramt wird nie enden. Deshalb kann er auch alle, die durch ihn in Gottes Nähe kommen, vollständig retten, denn er lebt für immer und tritt für sie ein. Die Priester opfern nicht einfach nur dieses Tier, um zu versinnbildlichen, wir geben uns dir hin, Gott, sondern dieses Blut wird ganz bewusst ausgegossen als Zeichen dafür, es überdeckt unsere Schuld. Die wird zugedeckt, die ist nicht mehr sichtbar. Wir haben mal als Leitungskreis der Gemeinde Abendmahl gefeiert. Da hat eine Frau gesagt, dass sie, wenn sie dieses Kreuz anschaut, wie dieses Bild hat, als ob da so eine Schriftrolle wäre, die vollgeschrieben ist mit ihren Sünden, mit ihrer Schuld, mit ihren Fehlern, mit ihren Verletzungen. Und dann sieht sie so, als ob da Blut runterfließen würde, über diese Schriftrolle und alles zudeckt. Und egal, wie sehr sie sich bemüht, sie kann das nicht mehr lesen, was da draufsteht. Es ist zugedeckt. Das ist, was Jesus als Hohepriester und als Opferlamm am Kreuz ein für alle Mal endgültig und für alle Ewigkeit beständig macht. Deine Schuld zudecken. Ich habe dich gefragt, wenn Jesus Prophet wäre, dürfte er in dein Leben sprechen? Zweitens, wenn er König wäre, wie würdest du zu ihm beten? Das, was ich will oder das, was du willst, soll passieren. Ich will dich drittens fragen, wenn Jesus Priester wäre, dir als Priester begegnet, darf er deine Schuld aufdecken? Darf das sichtbar werden? Fängst du an zu fragen, Jesus, wo habe ich Schuld auf mich geladen? Wo bin ich lieblos geworden? Wo gierig und geizig? Engstirnig? Wo habe ich angefangen zu hassen, statt zu segnen? Wo an meinem Herzen willst du arbeiten? Was willst du aufdecken? Du kannst dich auch fragen, was willst du zudecken, Jesus? Welche Schuld darf ich bekennen, damit du sie vergibst? Jesus Christus, König, Priester und Prophet. Jesus, Jeshua, der Name heißt Jahwe rettet. Das ist in seinem Namen enthalten. Und Christus, dieser Ehrentitel, meint der Gesalbte, der Messias. Wer wurde gesalbt im Alten Testament? Könige, Priester und Propheten. Jeshua. Wenn du zu Hause, in deinem Haushalt, vor deinem Chaos stehst, vor der ganzen ungewaschenen Wäsche und den dreckigen Tellern, Ich habe mich dann schon manchmal gefragt, wie oft habe ich diese Klamotten eigentlich schon gewaschen? Jetzt muss ich sie wieder waschen. Wie oft habe ich diesen, ich habe diesen Teller schon tausendmal in die Spülmaschine eingeräumt, jetzt muss ich ihn schon wieder einräumen. Ja, wie oft habe ich über Jesus schon gehört, dass er mich liebt, dass er mir vergibt, dass er für mich gestorben ist. Ich will dich heute Morgen fragen, hey, darf das dich heute nochmal wieder neu berühren? Darf das heute was mit dir machen? Lässt du diese Fragen, die ich dir gestellt habe, nochmal neu in dein Herz ran? Und dann zweites will ich dich fragen oder dir klar machen, du kannst über deinen Haushalt relativ theoretisch nachdenken, das ist gut möglich. Du kannst dich fragen, aus welchen Materialien sind eigentlich meine Klamotten gemacht? Wie wurde das Essen zubereitet, das die Teller schmutzig gemacht hat? Aus welchem Holz ist eigentlich der Boden beschaffen? Und wie funktioniert eigentlich die ganze Technik und die ganzen Wasserleitungen hier im Haus? Und ich habe schon lange nicht mehr die Statik berechnet von meiner Wohnung. Du kannst das alles ganz theoretisch fragen. Und ich glaube, du kannst auch anfangen, so über Gott nachzudenken, so Theologie zu betreiben. Und manchmal liebe ich das, ich liebe das, mich da reinzugraben, in diese Tiefe und noch mehr zu entdecken und noch mehr zu entdecken. Und all diese Bilder, König, Priester und Prophet und was du sonst noch liest über Jesus, hat die Kraft und die Macht, dich richtig tief reinzusaugen. Da kannst du richtig forschen und studieren und ich liebe das. Und ich lege es dir ans Herz. Hey, lies heute nochmal den ganzen Hebräerbrief und forsch nach, was es bedeutet, dass Jesus der Hohepriester ist. Aber in so einer Wohnung stellst du dir nicht solche theoretischen Fragen nur, sondern geht es auch um die Frage, fühle ich mich hier wohl? Gehöre ich hier hin? Blühe ich hier auf? Fühle ich mich hier zu Hause? Darf ich hier sein? Ich hatte heute Morgen den Eindruck, dass ich dir gerne nochmal klar machen würde oder es mir klar machen würde, dass sich Gott und Jesus in all dem als Freund sich offenbart. Jesus in seinem Mittleramt hat die Aufgabe zu zeigen, wie Gott ist. Und Jesus macht das klar. Schaut mich an, seht, wie ich rede. So redet Gott. Seht, wie ich liebe. So liebt Gott. Schaut ans Kreuz, wie ich mich hingebe und für euch sterbe. So gibt sich Gott für euch. Schaut, was ich tue. So handelt Gott. Jesus, der von sich sagt, der mich sieht, der hat den Vater gesehen. Und zugleich macht er uns Menschen irgendwie klar, wer wir sind. Wer wir sein könnten. Wie Gott uns verändern möchte und wie Beziehung mit diesem Vater möglich ist. Darum geht es, meine lebendige Beziehung zu ihm. Und es zeigt sich am Kreuz. All diese Ämter gehen darin auf. Ein Gott, der befreit, ein Gott, der heilt, ein Gott, der Sünde zudeckt, ein Gott, der zu uns spricht in all seiner Liebe und Barmherzigkeit. Die größte Liebe beweist der, der sein Leben für seine Freunde hingibt, sagt Jesus einmal. Ich will dich heute Morgen fragen, wie sieht es aus mit deiner Freundschaft zu Jesus? Ich will dich nicht fragen, was weißt du alles über ihn? Ich will dich nicht fragen, was du alles richtig machst oder falsch machst. Ich will dich nicht fragen, was dir einfällt, welche Bilder dir einfallen, wenn du an Jesus denkst. Sondern wie geht's, wie steht's um deine Beziehung zu ihm? Wie sprichst du mit ihm? Wie verbringst du Zeit mit ihm? Wenn du mir diese Frage stellen würdest, dann müsste ich heute Morgen ehrlich antworten, nicht so gut. Die Beziehung irgendwie vernachlässigt. Ich merke das dann daran, dass meine Gebete irgendwie platt werden oder kurz. Dass Gebetszeiten damit anfangen, dass ich mich erstmal entschuldige, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe. Ich lade dich ein, heute Morgen ehrlich zu werden, vor dir selbst und vor Gott. Wie steht es um meine Beziehung zu Jesus? wie geht's meiner Freundschaft? Ist sie wie zu einem richtig engen, besten Freund oder eher wie zu so einem entfernten Verwandten? Und dann möchte ich fragen, hey, willst du was ändern daran? Willst du das praktisch angehen? Ich ja. Ich will es praktisch angehen. Ich habe dafür zwei Möglichkeiten, die ich für mich entdeckt habe, die mir gut tun, um diese Freundschaft wieder aufleben zu lassen. Das ist einerseits Bibel lesen. Das ist nicht einfach so, sondern mit Jesus zusammen die Bibel lesen. Ich mache das dann auf, dass ich ein Evangelium lese und Jesus einlade, zu sagen, hey, begegne mir nochmal neu. Zeig mir nochmal neu, wer du bist, wie du sprichst. Lass mich dich nochmal neu kennenlernen. Hallo, ich bin Samuel. Wer bist du eigentlich? Und das Zweite ist, ich verabrede mich mit Jesus. Wir unternehmen was. Vielleicht gehst du gern spazieren, gehst gern Fahrrad fahren, keine Ahnung, machst irgendwie zusammen Sport, gehst Kaffee trinken oder häkelst gerne. Da lade ich dich ein, hey, mach das doch mit Jesus zusammen. Ich gehe dann gern mit Jesus spazieren. Dann verbringen wir so unsere Zeit. Wie steht es um deine Freundschaft, um deine Beziehung zu Jesus? Und ich will es nicht sagen, um Jesus irgendwie klein zu machen oder kuschelig, sondern vielmehr, dass wir das irgendwie checken, dass unser Herz es checkt. Dieser Jesus in all seiner Souveränität, seiner Macht, seiner Herrlichkeit, in seinem Priestertum, in seiner Königlichkeit, in seiner prophetischen Weise, nennt mich sein Freund. Fragt mich, ob ich sein Freund sein will. Ich weiß nicht, wie es dir geht, mich bewegt das. Wir haben nicht ohne Grund deswegen Jesus Christus als unseren ersten Wert dieser neuen Werte definiert, weil wir glauben, an ihm entscheidet sich alles. Um ihn geht es, um ihn dreht sich das alles. Wir brauchen nicht ohne Jesus Christus über den Rest reden. Wir fangen bei ihm an, klammern uns an ihn, wollen von ihm lernen, wollen ihn anbeten als den König und wollen ihm nachfolgen, wollen an ihm dran sein, wollen mit ihm sprechen wie mit einem Freund. Ich lade dich ein, diese Beziehung zu Jesus weiter zu pflegen, ihn anzubeten und ihm nahe zu sein. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. So segne dich der dreieine Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.